Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes aus dem Alten Testament betrachten und schlagen dazu den Psalm 77 auf und lesen die zwei Verse 19 bis 20. Psalm 77, ab Vers 19. Da heißt es, im Meere ist dein Weg und deine Pfade in großen Wassern. Und deine Fußstapfen sind nicht bekannt. Du hast dein Volk geleitet wie eine Herde durch die Hand Moses und Aarons. Wir haben eine zweite Bibelstelle in 2. Mose 14. Und zwar den Vers 16. 2. Mose, Kapitel 14, Vers 16. Da heißt es, und du erhebe deinen Stab und strecke deine Hand aus über das Meer und spalte es, dass die Kinder Israel mitten in das Meer hineingehen auf dem Trockenen. Soweit Gottes Wort. Wir könnten diese Verkündigung überschreiben, ein Weg mit zwei Zielen. Und diese Überschrift wollen wir uns im Gedächtnis für die Gesamtheit der Verkündigung halten. Der allmächtige Gott hat unsere schwachen Menschenhände und in unsere schwachen Hände die Entscheidung letztlich über Leben und Tod hineingelegt. Eine grandiose Entscheidungsmacht, die Gott seinen Geschöpfen gibt aufgrund der freien Willensentscheidung. Die Geschichte Israels und Ägyptens belehren uns darin und geradezu zutiefst. Im Meere ist dein Weg, sagt der Psalmist, und fügt hinzu, du hast dein Volk geleitet, wie eine Herde, damals durch die Hand Moses und Aarons. Obgleich wir den Hindurchzug Israels im Schilfmeer wohl alle kennen, möchte der treue Herr doch uns einige Gedanken, um die es hier für unsere Auferbauung geht, groß machen. Das Kapitel 14 von 2. Buch Mose stellt uns den einen Weg, und der Psalmist nennt ihn den einen Weg, sei dein Weg vor die Seele. Damit ist der eine Weg der Weg Gottes. Werden wir hier doch zugleich auch an die neutestamentlichen Worte erinnert, wo es heißt, ich bin der Weg. Johannes 14, Vers 6. Durch die Gabe des Sohnes Jesus Christus ist uns der wirkliche Weg geworden. Er ist selbst dieser Weg. Und wenn uns im Textwort der Weg durch das Wasser des Meeres gezeigt wird, so gehen und wandeln letztlich alle Menschen auf dem einen Weg, der uns zur Ewigkeit führt. Der eine Weg, auf den alle Menschen gehen, Israel und Ägypten. Wir werden es gleich noch sehen. Aber der eine Weg hat zwei Seiten. A, für die Errettung und betreffs Israels, und B, für das Gericht, welches Ägypten erreicht. Wir sehen, wie der eine Weg, der Lebensweg der Menschen, für alle in einer gleichen Richtung läuft und Rettung und Gericht zum Inhalt hat. Zuerst redet Gott zu Mose. Israel soll den Platz einnehmen, Vers 2 in unserem 2. Mose 14, den Platz einnehmen, den nicht der Mensch will, sondern den der Herr zuweist. Umkehren und lagern ist der Ausdruck in diesem Vers 2. Weisung Gottes. Bedingung Gottes für die Errettung, Umkehrung, Lagern. Aber die Israeliten fürchteten sich gewaltig und schrien zum Herrn, Vers 10, in ihrer Lebensangst. Dieses Schreien zum Herrn lag der Weisung Gottes zur Umkehr und zur Lagerung entgegen. Zwar hatten sie, die Israeliten, jene Ägypter schon in der Ferne gesehen, sie kamen näher und näher mit ihren tausenden Wagen und Reitern. Das war nicht gering. Sie sahen, wie sie näher kamen. Aber wir wollen heute hier lernen, Furchtgeschrei ist kein Glaube. Die Furcht kam deshalb so gewaltig in ihre Herzen, weil sie auf den Feind blickten. Und genau das war ein Zustand, dem wir heute begegnen. In dem Moment, wo wir unsere ganze Sichtweite auf den Feind einordnen, sehen wir auch nur noch den Feind. Und das ist falsch. Denn um das Maß, mit dem wir den Feind fixieren, fehlt uns die Sicht für unseren starken Gott. Es wäre falsch, den Feind nicht zu sehen. Blindheit wäre es. Aber wir wollen unser Schwergewicht auf unseren Herrn legen und nicht den Feind betrachten. Das alles ist auch oft Not in unseren heutigen Tagen. Um die von Gott beabsichtigte Verherrlichung die ja der Herr mit einem jeden auf diesem Lebensweg irdischer Prägung geht, die er beabsichtigt zu erhalten, benutzte der Herr die Verhärtung. Diese Verhärtung gegen die Feinde Israels ist ein ausgesprochener Fakt für die Grundlage der Gottesverherrlichung. Damals wie auch heute. Erstens, dem Pharao gegenüber, Kapitel 14, Vers 4, dort heißt es, um nachzujagen. Zweitens, der Ägypter, Kapitel 14, Vers 17, dort heißt es, um hinter ihnen herzukommen. Der oberste der Feinde, der Pharao vorne weg, der jagt vorne weg und die anderen hinterher. Das heißt es doch. Aber das Ziel Gottes für beide, Israel und für Ägypten, war seine gotteseigene Verherrlichung. Und zwar erstens an Israel zur Errettung, Kapitel 14, 4, und zweitens an Ägypten im Gericht, Kapitel 14, 17. Bezeichnend ist überhaupt die von Gott für richtig befundene Wegbegehung. A. Für die Rettung Israels forderte Gott Umkehr. Gott hatte geredet, sie sollten umkehren. Ihre Herzen waren voller Unglauben und Furcht. Aber dann kommt es. Sie taten es, was Gott gesagt hat. Und das genügte, um Israel im Glauben gefunden zu werden. Was in der Ausübung eine Handlung des Glaubens ist. Dieser ihr Glaube brachte sie nach der Weisung Gottes nach Pi-Hachirot. Und das war Umkehr. Pi-Hachirot heißt, wie wir wissen, Schlund. Wenn Gott etwas mit uns vorhat, dann laufen wir dem Ziele Gottes weg. Durch Umkehr aber führt er uns zurück, wo Gott mit uns weiterkommen kann. Das bedeutet, Gott zeigt uns unsere Sünde, schlundverbundene Sünde, um uns aus dieser, unserer Verlorenheit, was ist denn für uns ein Schlund, eine Verlorenheit, herauszuretten. Wenn Menschen in unserem christlichen Abendland nicht als verlorene Sünder zu Christus kommen, dann können sie nicht gerettet werden, können sie nicht zum anderen Ufer gelangen, durch das Todeswasser hindurch. Gott bringt sie nach Pi-Hachirot, um von Pi-Hachirot einen Weg zu zeigen, der allein zum anderen Ufer führt. Und dazu war Umkehr nötig, und mit dem kleinen bisschen Glauben, das sie in der Hosentasche hatten, reichte es aus, um das Wunder der Errettung vollziehen zu lassen an dem ganzen Volke Israel. Geschwister, auch unser Glaube war nicht größer als hier im Schattenbild bei Israel. Als wir mit unseren Sünden zu Christus kamen, bilden wir uns nichts auf einen überdimensionalen Glauben ein, den wir da gehabt hätten. Das war nicht die Größe unseres Glaubens, als wir dem Herrn unsere Sünden brachten. Es war vielmehr die große Allmacht und Gnade unseres Gottes. Des Weiteren lagerten sie dort vor Pi-Hachirot nach des Herrn Weisung, was ihnen die nötige Ruhe im Glauben brachte. Wenn der Feind vor der Tür steht, sich lagern. Das ist nach der menschlichen Kriegskunst völlig dagegen. Ist ja klar. Wenn der Feind kommt, da muss das Gewehr oder die Armbrust in Anschlag gebracht werden. Oder damals der Pfeil oder irgendwas. Der Herr sagt, nach der Umkehr lagern. Das bedeutet Ruhe, zur Ruhe kommen, was unserem Glauben nötig ist. Der Glaube kann nicht wirksam werden, wenn wir nicht zur Ruhe kommen. Und jetzt blicken wir in Kapitel 14, den Vers 16 vom Thema, vom Text an. Mose sehen wir hier im Bilde Jesu, diesem Herrn Jesus, dem alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden, lesen wir im Neuen Testament. Er erhebt den Stab seiner Herrschaft. Über diesen Stab der Herrschaft lesen wir bereits im Segen Jakobs von 1. Mose 49. Über den Stab der Herrschaft. Und das soll er tun mit ausgestreckter Hand. Wozu? Das Meer zu spalten, war der Auftrag Gottes nicht an Israel, sondern an Mose. Meer bedeutet so viel wie Wassermassen, die zu spalten waren. Meer bedeutet aber auch Menschenmassen, die ebenso zu trennen waren, durch, obgleich sie alle einen Weg zu gehen hatten, zwei Ziele vor sich fanden. Und das ist eine Trennung. Das eine Ziel Leben, das andere Ziel Tod. Auf dem einen Weg Israel hin zur Rettung und Ägypten fürs Gericht. In Kapitel 14, Vers 16 folgt nach dem Aufbrechen nun das Hineingehen mitten in das Meer. Das ist nun das Nächste. Dieses Hineingehen Israels mitten in das Meer war keine ganz so leichte Sache, wie wir das heute geschichtlich, historisch nachlesen können durch das Wort Gottes. Dieses Hineingehen geschah zwar von Umständen begleitet, aber dieses Hineingehen, liegt Gottes Wort, durch Glauben aus. Die Begleitumstände, könnten wir sagen, wären die hinten ankommenden Ägypter gewesen. Das war untergeordnet. Das waren auch Umstände. Aber interessant war, dass Gott sie einen Weg gehen ließ, indem sie durchs Meer zogen, mussten sie dem Feind den Rücken zeigen. Sie mussten das Ziel anschauen. Nur so kamen sie zum anderen Ufer. Vom Grundsatz her war es aber eine gewaltige Glaubenshandlung jener Israeliten. Auch dann, wenn ihre eigenen Herzen mit Furcht erfüllt waren, taten sie dennoch, was Gott zu ihnen geredet hatte. Ja, der Meeresboden war trocken, sagt die Schrift, nicht? Da ist gut gehen. Aber, jetzt kommt das Aber. Gott hatte nicht zum Volk geredet, sondern zu Mose, den Stab und so weiter. Das heißt, in diesem Augenblick hatten sie dem Menschen Mose zu vertrauen. Der Meeresboden war trocken. Ja gut. Aber rechts und links standen die Wasser wie Mauern, 25 Meter hoch in der Mitte. Und jetzt? Wer hat geredet? Dieser Moses? Ja, das hat schon Wirkung auf unser Gemüt. Das sage ich. Musst du mal nachmachen. Aber Geschwister, hier genau an dem Punkt. An diesem Punkt liegt das Schattenbild des Alten Testaments. Dem zu vertrauen, dem Menschen Jesus Christus steht geschrieben. Und allein in diesem ist Heil und Rettung. Und in keinem anderen sonst. Sicherlich hätten auch wir, steht jetzt hier von uns, ganz komische Gefühle im Magen, wenn zu mir jemand gesagt hat, du musst da durchlaufen. Hoi, nicht? Ja, das ist nicht, das konnten sie jetzt nur noch im Glauben tun. Den Feind sahen sie nicht mehr. Der war hinter ihren Rücken. Und als sie dort ins Wasser hereingingen, da hätten sie ihn auch nicht mehr gesehen, wenn sie sich umgedreht hätten. Denn vom Ufer ging's hinunter in die Tiefe. Oh, das macht schon Spaß, wenn wir Glauben haben, aber sonst nicht. Bei Israel ging's um Leben und Tod. Und so können wir sagen, bei jenen Israeliten finden wir eine Mischung zwischen Furcht und Glauben. Der Herr sagt den eigenen Jüngern, was seid ihr so furchtsam? Dort auf den Wellen, da hat es ein bisschen geschippert. Aber die Israeliten brachen auf und gingen. Und das reichte für Gott, sie, die Israeliten, im Glauben zu sehen. Und der Mose sagt noch in Vers 13, steht und seht die Rettung, die Ägypter werdet ihr nicht mehr sehen, ewiglich. Tja, die kamen aber nicht alle sofort rein in diesen trockenen Weg. Das war ein riesiges Heer, die Israeliten. Und bereits in Vers 19 greift Gott ein, dass keiner mehr die Ägypter sieht. Und da ist gesagt, wie der Engel Jehovas und die Wolkensäule aufbrachen, die hoben sich plötzlich von Israel nach oben und gingen zurück und stellten sich hinten hinter Israel, zwischen Israel und den Ägyptern. Wo es hinten zu den Ägyptern plötzlich total schwarz wurde, Finsternis wurde. Und in diesem Augenblick schon konnte keiner der Israeliten die Ägypter mehr sehen. Der hat es gerade erst ausgedrückt. Ihr werdet keinen mehr sehen. Und schon geschah es. Es ging jetzt Schlag auf Schlag. Im Glauben betraten die Israeliten den Meeresweg. Und wenn wir sie betrachten, so sehen wir sie mit all ihrer Habe. Ihre Esel bepackt mit den irdischen Gütern. Ihr ganzes Vieh, das sie mitgebracht hatten aus Ägypten, war ja ein Befehl. Es lag ein Befehl vor. Sie mussten zu den Ägyptern hereingehen und mussten das ganze Vieh runtertreiben. Das mussten sie mitnehmen. Es war der Lohn für 400 Jahre Knechtschaft. Wir wissen nicht genau in der Heiligen Schrift die Stelle, wo sie übergesetzt haben. Aber der Weg mag so zwischen 5 bis 10 Kilometer betragen haben. In ganzer Wegbreite liefen sie und strömten Mensch und Vieh durch diesen Weg. Eine Umkehr von reumütigen, Glaubensschwachen war da überhaupt nicht mehr möglich. Wenn sie es gewollt hätten, wären sie mitgedrückt worden durch Menschen und Vieh, denn alles drängte jetzt durch diesen Weg zur anderen Seite. Dieser Weg war von Gott und Mose, dieser Mose ein Bild auf den Christus, zubereitet. Denn es war ein Glaubensweg. Ein Glaubensweg für das herrliche Volk Israel. Und wenn wir in Vers 14 am Ende lesen, ihr werdet stille sein, so erinnert uns dies doch an eine circa 40 Jahre spätere Begebenheit, an ein Ereignis in Jericho. Auch da durfte kein Wort aus ihrem Munde gehört werden. Denn auch Jericho zu umziehen war ein Glaubensweg. Nun könnten wir sagen, was ist denn da dabei, so einen Ort mal zu umlaufen? Was ist denn das schon für ein Glauben? Mache ich doch so auch mal, ne? Wenn ich spazieren gehe, ist denn das Glaube? Wir sehen, was in Gottes Augen durch Gehorsam zum Glauben zugerechnet wird. Die Worte des Unglaubens, die Worte des Unglaubens im Munde hätten mehr Gewicht als der Glaube in ihren Herzen gehabt. Darum ging's. Ist es doch geradezu wunderbar, wie der große, allmächtige Gott im Himmel für seine Absicht und seinem Willen zu tun, einen solchen Weg wählt. Er wählt, er hätte es auch anders machen können. Er hätte ein paar Bataillone Engel hingestellt und die hätten keinen durchgelassen. Und da hätte Gott Schiffe geschickt, da wären sie übergesetzt. Aber dann hätten uns die Schattenbilder gefehlt für unser eigenes Glaubensleben. Dann hätten wir die Schwierigkeiten, die mit dem Glauben verbunden sind, nicht erfasst, die uns betreffen. Geschwister, die uns betreffen. Jeder Israelit, der diesen Meeresweg betreten hatte, konnte nicht mehr gegen den Strom schwimmen, um wieder zurückzukehren. War nicht mehr drin. Jeder war froh, weil er zielgesetzt das Ziel, das andere Ufer in der Ferne sah. Ja, so erreichten nun alle Israeliten gleichsam symbolisch dieses andere Ufer als Zuflucht vor dem Pharao, der ja hier ein Bild des Satans ist, der Oberste der Feinde. Ja, inzwischen brachte der neue anbrechende Morgen und die Israeliten, die letzten waren hineingegangen und waren schon 2 Kilometer durch, 3, 5 Kilometer hinter. Da brachte dieser anbrechende Morgen etwas Licht für die Ägypter, so dass sie sich neu aufstellten, der Pharao vorneweg, und den Israeliten neu nachjagten. Dabei kamen sie an den Lagerplatz bei Pi-Hahiroth. Er war von den Israeliten verlassen. Die Reste, die zurücklagen, ließen ihre Lagerung erkennen. In vollem Unglauben stürmen sie über den Ruheplatz derer, die ihre Hoffnung und ihr Vertrauen auf Gott setzten. B. Für das Gericht betreten sie den einen Weg bei Pi-Hahiroth, was Schlund heißt, und ein Bild all derer ist, die nicht im Glauben die Gnade unseres Gottes annehmen wollen. Dieses Gericht Ägyptens führt über den Ruheort, aber ohne Umkehr und dafür in Verhärtung ihrer Herzen. Voller Unruhe und Unglauben des Nachjagens. Die Ägypter, noch einmal, betreten also im Unglauben einen Weg, der nur im Glauben ans Ziel bringt. Wie für die gesegneten Israeliten es keine Umkehr mehr gab, sobald sich diese Massen hindurch bewegen, so auch für die Heeresmacht der Ägypter, die auf dem einen Weg umkommen. In der Meeresstraße gibt es kein Abweichen mehr. Er führt zur Ewigkeit, weder zur Rechten noch zur Linken. Nur das Ziel wird erreicht. Beide Ziele liegen im Willen Gottes. A. Der Rettungsgehorsam Israels bringt sie durch das Todeswasser. Und B. Der Unglaube bringt den Ägyptern das Gericht im Wasser des Todes. Damit haben wir eine bestimmte Vorlage der Aussage der Heiligen Schrift betrachtet. Das, was uns neutestamentlich, was wir neutestamentlich zu sehen haben, soll hier kurz betrachtet werden. Auch wir Kinder Gottes in der Zeit der Gnade befinden uns auf dem einen Weg mit den zwei Seiten. Damals das Volk Israel und heute wir das geistliche Israel. Uns ist die Errettung gegeben. Das Gericht aber ist über das Ägypten unserer Welt längst schon ausgesprochen. Gott hat durch den Christus, wie einst durch Mose geredet, das ist das Wort des Evangeliums, der frohen Botschaft, umkehren und lagern heißt so viel wie bekehren, umkehren, und in Christo zur Ruhe gekommen zu sein, lagern. Da wir durch Glauben gerechtfertigt sind, brauchen wir uns weder zu fürchten, noch im Blick auf die Tätigkeiten des Feindes in ein Angstgeschrei zu verfallen. Das alles haben wir nicht nötig. Die Heilige Schrift zeigt uns zur Ruhe kommen. Wenn die Gläubigen heute von dieser Furcht gleich einer Epidemie befallen werden, geschieht es, weil sie wie irre, wie hypnotisch auf die Machenschaften des Feindes blicken. Gott will sich auch heute noch an Menschen verherrlichen, wie einst bei Israel. A. An den Gläubigen durch Errettung und B. An den Verlorenen durch das Gericht. Unser Hineingehen, und zwar in das Meer, weist zugleich auf das mit Mose verbundene Schattenbild der Taufe in 1. Korinther 10, Vers 1 bis 2 hin. Wir wollen das des Verständnisses wegen die zwei Verse lesen. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 1 bis 2. Da heißt es, denn ich will nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle auf Mose getauft wurden, in der Wolke und in dem Meere. Soweit. Wenn Paulus, der Heidenapostel, hier von Wolke redet, so soll gefragt sein, von welcher Wolke geredet ist. Nicht die Wolke am Horeb, Auch nicht die Wolke mit Mose auf dem Berg der Verklärung ist hier gemeint, sondern die Wolken, die Wolke und Rauchsäule der Schechina. Diese alle, welche unter dieser Wolke waren, sagt die Bibel, sind auf Mose getauft worden. Das Hineingehen in das Todeswasser ist eine Gehorsams- und Glaubenshandlung. Und zwar jedes Einzelnen. Wer diesen Weg im Glauben betreten hat, und das mit einer Wiedergeburt, kann nicht mehr zurück, weil eine solche neue Geburt die Veränderung nicht mehr zulässt. Darum schattenhaft konnten sie nicht mehr zurück. Auch dann, wenn der Feind uns vorgaukelt, lass ab von uns, dass wir den Ägyptern dienen, Vers 12 in unserem Kapitel, bringt uns der Weg zum anderen Ufer ans Ziel. Darum sollen wir, wie Paulus sagt, das Ziel anschauen. Er sagt nicht, ihr müsst beständig den Feind anklotzen. Das steht eben nicht geschrieben. Und dann kommt das so notwendige Trostwort des himmlischen Moses. Fürchtet euch nicht. Zwar sagt der Herr, in der Welt habt ihr Angst, nicht wahr? Ich aber habe die Welt überwunden. Zwar sollen wir alle Überwinder werden. Weltüberwinder können wir nicht sein, weil der Herr die Welt bereits überwunden hat. So steht's geschrieben. Nach Vers 13 ist gesagt, stehet und sehet die Rettung Jehovas. Denn im Glauben betraten wir den einen Weg mit unserer geistlichen Habe. Das ist unser, was wir in der Tasche haben, der Glaube. Es ist der eine Weg, der vom Vater und dem Sohn der Liebe zugewiesen wurde und auch zubereitet ist. Wandeln wir auf diesem einen Weg, so wissen wir, dass Gott ihn zuvor zubereitet hat, wie wir das auch in Epheser 2, Vers 10 lesen, dass wir auf diesem Weg wandeln sollen. Auf dem Wege sollen wir unsere Rettung sehen und nicht fixieren, wie groß der Feind ist. Wir werden sie nur recht sehen, wenn wir uns damit reichlich beschäftigen, die Führungen Gottes im Leben eines jeden Einzelnen. Denn nur so kann uns der Herr tiefer, ich sag hier, nicht in die, sondern in seine Erkenntnis einführen. Das ist seine Erkenntnis. Und weil unser Ziel die ewige Herrlichkeit ist, wandeln wir als die Erretteten das Ziel anschauend. Denn nur so verherrlichen wir den lebendigen Gott in unserem Leibe jedweder Schwachheit. Das Vorbild für uns alle ist Christus in seinem Opfer. Wir wollen das zum Schluss noch einmal ganz klar herausstellen. Die Gottesverherrlichung am Kreuz zur Ehre für den himmlischen Vater. Die Seelenrettung durch das Kreuz für die Gläubigen. Das Zorngericht für die Ungläubigen. So war eigentlich das ganze Leben Jesu sündlos in eigener Sache, aber weil er, der Herr, unsere Sünde auf sich nehmen wollte, eine Verfolgung, bereits als Kleinkind durch Herodes nach Ägypten, aber der Herr Jesus ist nicht in Ägypten umgekommen, sondern von Ägypten hin zum Kreuz auf Golgatha. Das war der eine Weg, den Gott für ihn bestimmt hatte, weil er unser aller Sünde auf sich nehmen und tragen sollte. Amen.